ARD. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, Deutschland zu verlassen und woanders neu anzufangen? Oder ist jemand von euch als Erwachsener oder als Kind aus einem anderen Land hierher gezogen? Dann werdet ihr vielleicht verstehen, wie es Hilde ging, als sie mit fast 20 nach Deutschland kam.
Als ich nach Deutschland kam, wusste ich nicht so genau, wohin mit mir. Ich habe das Land verlassen, die Sprache verlassen, mein Elternhaus verlassen und war alleine auf mich gestellt.
Es dauert, bis Hilde sich in dem fremden Land zurechtfindet und zu Hause fühlt. Sie will etwas Sinnvolles in ihrem Leben machen. Aber was? Lange ist ihr das unklar. Bis sie auf diesen einen besonderen Menschen trifft, der ihr hilft, eine Lebensaufgabe zu finden. Ich bin Natalia Juselewitsch und ihr hört den Podcast Mein Mensch. Heute Hilde und die Vision vom Frieden.
Ich bin Hilde Gött. Ich bin in Rumänien geboren, in Arad. Das ist an der ungarischen Grenze. Ich bin relativ kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, in 1953. Gehörte da zur deutschen Minderheit und bin 1973 nach Deutschland emigriert.
Es gibt ein Bild von Hilde mit ihren Freundinnen in Arad. Sie sitzen am Tisch, vor ihnen eine Geburtstagstorte. Hilde ist 10 Jahre alt, sie trägt ein Sommerkleid mit weißem Kragen und eine weiße Schleife im dunklen Haar. Mit ihren großen dunklen Augen schaut sie irgendwie neugierig in die Kamera. Ein bisschen so, als würde sie fragen, was wird aus mir werden?
Ich habe zwar in einer großen Stadt am Stadtrand gewohnt, aber bei uns sind die Hühner auf der Straße gelaufen, die Gänse, die Schafe sind durch die Straßen zur Weide gebracht worden, die Kühe zur Weide gebracht worden und so weiter. Es war ein sehr archaisches Leben. Wir haben noch geschlachtet, wir hatten große Gärten und unsere eigenen Produkte gegessen. Das heißt, ich habe die Erinnerung einerseits ganz viel landwirtschaftlich oder ganz rurales Leben gelebt zu haben und zeitgleich das in mehreren Sprachen. Wir haben zu Hause einen deutschen Dialekt gesprochen, in der Schule habe ich Rumänisch gelernt, war dann später in der rumänischen Schule. Ungarisch habe ich gelernt auf der Straße und hatte ungarische Freundinnen. Und Romanes wurde natürlich sowieso gesprochen überall.
Rumänien Anfang der 1950er Jahre. Wenn Hilde erzählt, klingt es nach einer heilen, nach einer bunten und friedlichen Welt, in der sie aufwächst. Mit ihren Eltern, ihrer kleinen Schwester und einer Großmutter. Aber so war es nicht. Rumänien war damals eine Diktatur. Menschen, die zur deutschen Minderheit gehören, werden diskriminiert. Um das besser zu verstehen, müssen wir zurückschauen in die Zeit vom Zweiten Weltkrieg.
Rumänien war ja ein faschistisches Land und hatten einen Pakt oder einen Vertrag mit Hitler-Deutschland. Dazu sind natürlich die wehrpflichtigen Männer rekrutiert worden. In Deutschland, im Hitler-Deutschland 1941, gab es keine Nachschubsoldaten mehr. Deswegen wurde hier im Deutschen Reich die Devise ausgegeben, wir holen uns die Deutschen aus den Siedlungsgebieten, was immer das hieß.
Hildes Großväter sind in die Waffen-SS eingetreten und waren an der Westfront im Einsatz. Nachdem der Zweite Weltkrieg zu Ende war, sind sie 3 Jahre in französischer Gefangenschaft. Anschließend dürfen sie nicht nach Rumänien zurück. Das Land ist nämlich mittlerweile sozialistisch geworden und will ehemalige Kriegsgefangene nicht wieder einreisen lassen. Die Großväter gehen nach Deutschland. Der eine nach Köln, der andere nach Vaihingen an der Enns.
45, 44 ist Rumänien quasi befreit worden von der sowjetischen Armee. Kurz danach hat die Sowjetunion Reparationskosten und Entschädigung verlangt von Rumänien. Und Reparationskosten waren 800.000 Menschen, die dann zum Wiederaufbau in die Sowjetunion sollten. Und da hat dann die neue rumänische kommunistische Regierung, um zu zeigen, was für gute Kommunisten sie sind, haben dann entschieden, dass die deutsche Minderheit und Aristokraten oder vermögende Menschen in Gulag kommt.
Hildes Großmütter werden in ein Arbeitslager nach Sibirien deportiert. Ihre Kinder bleiben in Rumänien. Als Hilde 1953 geboren wird, sind die beiden Großmütter wieder zurück, aber die eine stirbt bald darauf. Hilde wächst mit der anderen Großmutter auf. In der Familie traut sich niemand, Hilde zu erzählen, warum ihre Großväter in Deutschland leben und wo ihre Großmütter nach dem Krieg waren. Die Vergangenheit ist kompliziert. Das lernt Hilde schon als Kind. Am besten ist es, gar nicht erst zu fragen. Erst viel später fängt sie an, die Geschichte ihrer Familie wie ein Mosaik zusammenzufügen.
Als ich das Buch von Hertha Müller gelesen habe, Atemschaukel, die Familie von Hertha Müller sind ungefähr 60, 80 Kilometer von meinem Geburtsort entfernt. Da habe ich ganz viel wieder erkannt, was bei uns zu Hause nebenher erzählt wurde. Ich wusste, dass ich nirgends erzählen durfte, dass meine Großmütter deportiert waren.
Hilde erlebt als Kind, dass die Deutschen in Rumänien immer wieder für vieles verantwortlich gemacht werden. Erst für die Verbrechen der Deutschen im Zweiten Weltkrieg, aber dann auch für die Lebensmittelknappheit in den Jahren danach.
Gehörend zur deutschen Minderheit war ich natürlich ein Faschistenkind, ohne genau zu wissen, was das bedeutet.
In der rumänischen Schule sprechen die Lehrer sie nie mit ihrem Namen an. Sie sagen immer nur Deutsche zu ihr. Die Deutschen werden im Alltag beschimpft, schikaniert und dürfen in vielen Berufen nicht arbeiten.
Also ich kann mich an eine Situation erinnern, dass jemand gesagt hat, dann geht doch zu Hitler, der soll euch füttern. Warum fresst ihr unsere Lebensmittel uns weg?
Als Mädchen muss Hilde Briefe an ihre Großväter in Deutschland schreiben. Ihre Mutter diktiert und sie muss mitschreiben. Für Hilde ist das eine Qual, denn sie hat ihre Opas ja noch nie gesehen. Sie hat keine Gefühle, es gibt keine gemeinsamen Erlebnisse, keine Erinnerungen. Als Hilde älter ist, machen ihr diese Unbekannten richtig zu schaffen, weil sie während des Kriegs bei der Waffen-SS waren. Und dann haben sie nach dem Krieg auch noch neue Familien in Westdeutschland gegründet.
Bei dem einen Großvater väterlicherseits, der hat dann nach dem Tod seiner Frau in Rumänien, hat er tatsächlich dann geheiratet. Dem konnte ich das leichter verzeihen, weil der war ja Witwer. Also war das dann irgendwie leichter zu verstehen. Der andere Großvater mütterlicherseits, der hat sich scheiden lassen, weil er mit seiner Partnerin ein neues Kind gekriegt hat. Das war 4 Jahre jünger als ich. Das wollte er legitimieren und hat sich dann scheiden lassen. Das war ein Schock, zumal meine Großmutter sehr gläubig und katholisch war und für sie galt es, bis zu seinem oder ihrem Tode sich treu zu sein. Und das war er nicht. Das habe ich diesem Großvater stellvertretend für meine Großmutter, für diese Verletzung, das habe ich ihm nie verziehen.
1959 schließen das sozialistische Rumänien und die Bundesrepublik Deutschland einen Vertrag über Familienzusammenführung ab. Menschen, die schon in Deutschland leben, dürfen ihre Familienangehörigen aus Rumänien nachholen. Hildes Eltern stellen Anträge bei den rumänischen Behörden und hoffen, dass die genehmigt werden.
Daraufhin konnten dann die Menschen, deren Väter oder Ehepartner in Deutschland geblieben sind, konnten dann Anträge stellen auf Ausreise. Berechtigt waren ja in meiner Familie sowohl der Vater als auch die Mutter. Und die haben dann auch Anträge gestellt. 59 und 73 wurden diese Anträge genehmigt.
Hilde ist 6, als ihr Vater und ihre Mutter ihren ersten Ausreiseantrag stellen. Aber der Antrag wird abgelehnt. Dann stellen sie den zweiten Antrag. Wieder eine Ablehnung. Jahrelang geht das so. 1973 ist es dann endlich soweit. Der Ausreiseantrag wird genehmigt. Am 10. Januar 1973 feiert Hilde ihren 20. Geburtstag noch in Rumänien. Dann kommt der Abschied. auch von ihrer Oma. Wertsachen oder Geld dürfen sie nicht nach Deutschland mitnehmen und alle verlieren die Staatsbürgerschaft. In Frankfurt ist es kalt und sie sind völlig erschöpft von der langen Reise. Hilde ist fasziniert vom hell erleuchteten Flughafen. Ein Bus steht bereit. Hilde und ihre Eltern werden nach Nürnberg in ein Übergangslager gebracht.
Und nächsten Morgen sind wir dann registriert worden. Und da wurde mir gesagt, ich hatte ganz frisch das Abitur, das rumänische Abitur gemacht. Und da wurde mir gesagt, dass das nicht anerkannt wird, das rumänische Abitur. Obwohl ich sehr gut Deutsch gesprochen habe, natürlich mit einem viel härteren Akzent als heute. Aber das wurde nicht anerkannt wegen der kommunistischen Inhalte.
Für Hilde ist das eine Riesenenttäuschung. Klar, sie hat sich angestrengt, sich gegen die Ablehnung der Lehrer in der Schule behauptet. Und jetzt wird ihr rumänisches Abi in Deutschland nicht anerkannt? Aber sie will unbedingt studieren. Sie will weiterkommen. Also entscheidet sie sich, das deutsche Abitur zu machen. Hilde lässt ihre Eltern und ihre kleine Schwester in Nürnberg zurück und zieht nach Göttingen. Da gibt es ein Schulprogramm für junge Spätaussiedler. Ein Jahr später hält sie ihr deutsches Abi-Zeugnis in der Hand. Sie ist glücklich und super stolz. Sie hat es geschafft. Und jetzt weiß sie nicht so richtig, was sie mit sich anfangen soll. Ich kann das total verstehen. So ein Umzug macht ja auch immer etwas mit der eigenen Identität. Mir ging das schon so, wenn ich einfach innerhalb von Deutschland in eine neue Stadt gezogen bin. Plötzlich ist das soziale Umfeld weg und man fragt sich, wer bin ich hier eigentlich an diesem neuen Ort? Für Hilde ist der Bruch noch viel extremer. Hier in Deutschland hat sie auf einmal Möglichkeiten, die sie in Rumänien ja nie gehabt hätte.
Und habe mich da völlig überschätzt, weil ich habe dann Germanistik angefangen zu studieren und habe mitgekriegt, dass Leute Hegel gelesen hatten und was sie alles gelesen hatten. Und ich mit meinem Radebrechen und mit meinem starken Akzent und mit meiner Lust auf deutsche Literatur da tatsächlich ganz klein mit Hut war.
Hilde verliert den Boden unter den Füßen und sucht nach Halt. Was soll aus ihr werden? Was fehlt ihr? Hilde hat keine Antwort. 1975 verliebt sie sich in einen jungen Mann, der gerade das Studium in Tübingen abgeschlossen hat und sein Referendariat als Lehrer beginnt. Sie bekommen ein Baby. 2 Jahre später wird er als Lehrer für Mathe und Physik an einer Berliner Schule angestellt. Hilde und ihr Freund heiraten und ziehen nach Berlin. Ihr 2. Kind kommt zur Welt. Die kleine Familie ist jetzt finanziell abgesichert. Und Hilde kann nach vorne schauen und überlegen, was sie machen möchte.
Meine berufliche Existenz hat eigentlich erst angefangen, wo ich dann privat ein bisschen mehr zur Ruhe gekommen bin.
3 Jahre später ist Hilde 25 und lebt mit ihrem Mann und den beiden Söhnen in West-Berlin. Sie kümmert sich um die Kinder. Sie hat Spaß daran, mit Kindern und Jugendlichen zu spielen und ihre Entwicklung zu beobachten. Sie mag Kinder und die mögen sie. Sie würde gerne auch beruflich mit ihnen arbeiten. Aber auf keinen Fall will sie wie ihr Mann an einer Schule unterrichten. Hilde beschließt, Sozialpädagogik zu studieren.
Damals habe ich erfahren, dass eine neue Fachhochschule gegründet wurde und habe mich dann da beworben. Und das Studium hat mir ausgesprochen Freude bereitet. Ich hatte dann Tangenz oder eine Zugehörigkeit, weil als Mutter von 2 Kindern, die nicht arbeitet, damals noch nicht gearbeitet hat, hatte ich keinen Kita-Platz bekommen. Also habe ich mich dann in Kinderläden engagiert und habe dann von Wohngemeinschaften gehört. Ja, da hat sich mir eine andere Breite an Leben eröffnet. Und dementsprechend habe ich dann ein Studium abgeschlossen und angefangen zu arbeiten mit traumatisierten Kindern, was mir ganz großen Spaß gemacht hat.
1984 arbeitet Hilde also in einem Berliner Projekt für traumatisierte Kinder. Dort kommt sie zum ersten Mal mit Psychodrama in Berührung. Das ist eine Form der Psychotherapie, die der Arzt, Psychiater und Soziologe Jakob Levi Moreno in Wien und später in den USA entwickelt hat. Hilde ist begeistert. Es geht nicht um Analyse, nicht bloß um das Reden über Probleme, sondern um das Spiel auf der Bühne, um Improvisation, um Bewegung und darum, gemeinsam in einer Gruppe etwas zu erforschen und zu erleben. Jede Alltagssituation, jeder Konflikt kann auf der Bühne dargestellt und dann in der Gruppe reflektiert werden. Hilde beobachtet, wie ihre Kolleginnen mit Kindern Elemente des Psychodramas anwenden. Sie lassen die Kinder Märchen spielen. Gemeinsam tauchen sie in Fantasiewelten ein.
Und ich stand immer da und war fasziniert und habe gedacht, das will ich auch können. Ich will deren Power aufgreifen können und in was Sinnvolles umwandeln können und nicht in die Destruktivität. So bin ich zu Psychodrama gekommen, hatte dann die Ausbildung beendet und dann fiel die Mauer.
Im Sommer 1989, noch vor dem Fall der Mauer, reist Hilde mit ihrem Mann und ihren Söhnen durch Rumänien. Sie möchte ihnen ihre Heimat zeigen. Die schönen dunklen Wälder, die Apfel- und Kirschgärten und das Donaudelta. Allerdings weiß sie nicht so genau über die aktuelle Lage der Bevölkerung Bescheid. 1989 geht es den Menschen in Rumänien sehr schlecht, weil Präsident Nicolae Ceausescu einen harten Sparkurs eingeführt hat. Die medizinische Versorgung ist miserabel und Lebensmittel sind knapp. Hilde weiß nicht, dass die Bevölkerung wie in ihrer Kindheit wieder auf Lebensmittelkarten angewiesen ist. Es gibt nichts zu kaufen. Die Geschäfte sind leer.
Und meine Kinder in ihrem Leben das einzige Mal geweint haben, weil sie nichts zu essen gekriegt haben.
Hilde hat als kleines Mädchen den Beginn der kommunistischen Herrschaft in Rumänien erlebt. Jetzt erlebt sie gemeinsam mit ihren Kindern das Ende dieser Herrschaft.
Und habe mir geschworen, da im Auto auf der Rückfahrt, wenn ich irgendwann einen Beitrag leisten kann zur Demokratisierung des Landes, dann werde ich alles dafür tun, was ich kann, als kleiner Mensch.
In diesem Moment ahnt Hilde noch nicht, dass sie bald die Chance bekommen wird, etwas für die Menschen in Rumänien zu tun. Im November 89, 4 Monate nach ihrer Reise, fällt die Mauer. Im Dezember 89 findet die rumänische Revolution statt. Das Ceausescu-Regime ist am Ende. Ein Jahr später bekommt Hilde eine Anfrage von einem deutschen Institut für Psychodrama. Das Institut möchte Psychodrama nach Rumänien bringen. Hilde ist aufgeregt, weil sie lange kein Rumänisch mehr gesprochen hat. Aber sie springt ins kalte Wasser und sagt zu. Regelmäßig fährt sie jetzt nach Rumänien.
Von daher habe ich dann Psychodrama dort aufgebaut, ein Institut aufgebaut, Ausbildung gegeben.
Psychodrama ist für Hilde auch eine Methode, mit der die Teilnehmenden demokratische Prozesse lernen können. Hilde weiß noch genau, dass sie als Kind niemandem von ihren Großmüttern erzählen durfte, die im Gulag waren. So war das in der Diktatur. Unter Ceausescu haben die Leute entweder mitgemacht oder geschwiegen. Hilde will das Schweigen brechen. Jetzt sollen die Rumäninnen und Rumänen ihre Meinung offen sagen und die Meinung der anderen anhören und respektieren. Diese Arbeit tut Hilde gut, denn jetzt kann sie ganz aktiv dabei helfen, ihr Land demokratischer zu machen.
Und in dem Zusammenhang habe ich Jakob Naor kennengelernt.
1992. Hilde nimmt an einer Psychodramagruppe in Rumänien teil. Sie ist 39, der Leiter des Seminars 45. Er heißt Jakob. Für Hilde ist es eine schicksalhafte Begegnung.
Ich habe einen kleinen, molligen Mann gesehen, der ein bisschen gehinkt hat. Aber das war gar nicht entscheidend. Entscheidend war, wie er sich verhalten hat. Der war in der Gruppe wie ein Fels in der Brandung. Der hat sich hingesetzt, der hat nicht gesagt, nicht in die Hände geklatscht und gesagt, jetzt Leute, wir fangen wieder an oder so, sondern der setzte sich in die Gruppe und saß da und wartete, bis die Leute gekommen sind. Mit einem Lächeln, mit einer Freundlichkeit, die ich so bis dahin noch nicht erlebt hat, mit einer Warmherzigkeit und kein Leistungsanspruch, sondern wirklich im Sein sich zu begegnen. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Das kannte ich bis dahin noch nicht.
Jakob Naor wurde 1948 in einem Lager für Displaced Persons in Bayern geboren. Seine polnische Mutter hat den Holocaust überlebt Sein Vater stammt aus Litauen, auch er hat überlebt. In solche Lager für Displaced Persons wurden Überlebende aufgenommen, die nach der Befreiung der Konzentrationslager keinen Ort mehr hatten, wohin sie gehen und wo sie bleiben konnten.
Das hat er erzählt und dass er geboren ist mit einem Hüftschaden und seine Mutter immer wieder gesagt hatte, den Hüftschaden habe er wohl im faschistischen Deutschland bekommen, also in einem deutschen Krankenhaus.
We all know that the Second World War and the Shoah, the Holocaust.
Das ist Jakov in Berlin 2017.
But actually it continues to live today.
Wir wissen, dass der Zweite Weltkrieg, die Shoah, der Holocaust 1945 mit der Kapitulation Deutschlands zu Ende ging, sagt er. Aber in Wirklichkeit arbeitet das alles immer weiter in uns. Oft fragen mich Kinder von Holocaust-Überlebenden, warum beschäftigst du dich immer noch mit diesem Thema? Das ist doch vorbei. Ist es deine Obsession?
Always said, I thought that,
das ist keine Obsession, ich kann es nicht stoppen. Meine Mutter sagte immer, ich dachte, mit der Zeit würde ich alles Schlechte vergessen, was mir zugestoßen ist, all die Verluste. Aber je mehr Zeit vergeht, desto mehr erinnere ich mich. Zeit ist kein Allheilmittel.
So time is not a healer.
Jakov Naors Eltern sind schwer traumatisiert. Auch Jakov ist traumatisiert. Er will nicht, dass sein Trauma unbehandelt bleibt und auf seine Kinder und Enkelkinder übergeht. Jakov studiert Psychologie in Israel und in den USA. Danach macht er eine Psychodrama-Ausbildung in den Vereinigten Staaten. 1981 zieht er wieder nach Israel. Da lernt er eine damals sehr revolutionäre Idee kennen. Der israelische Therapeut Dan Bar-On will Deutsche und Juden, also Nachfahren von Tätern und Opfern, in einen Dialog bringen.
Jakov hat aus Amerika zurückkommend hat gesagt, das ist eine wunderbare Idee, aber der Körper muss mit, weil das Trauma sitzt im Körper. Das Erzählen nur über die traumatischen Erfahrungen, dass ihm das nicht reicht.
Jakov will mit Nachfahren von Tätern und Opfern arbeiten, mit Hilfe von Psychodrama. Sie sollen ihre Geschichten auf der Bühne spielen. Er bringt sich auch selbst ein und die Geschichte seiner Familie. Hilde ist nicht nur von seiner Methode begeistert, sondern auch von seiner menschlichen Art. Sie hört zu, sie ist gerührt, sie weint. Es dauert eine Weile, bis sie ihre eigenen Kindheitserlebnisse mit anderen teilen kann. Aber dann bringt sie alles, was sich in ihr aufgestaut hat, doch auf die Bühne. Die Beschimpfungen im rumänischen Alltag, die Scham, dass ihre Großväter bei der SS und die Großmütter im Gulag waren, die Wut, die Ohnmacht und all die Verletzungen.
In den ersten Seminaren, als ich Teilnehmende war, da habe ich ganz viel dazu, zu dem Thema gearbeitet. Mein Trauma oder das übertragene Trauma. Ich habe mich sehr stark mit meinen Großmüttern identifiziert, ganz besonders mit meiner Großmutter mütterlicherseits, die quasi verraten wurde von ihrem Mann. Und ich habe ganz oft auf die Bühne gebracht eine Anklage an diesen Großvater, dass er Frau und Kinder verlassen hat, verraten hat, im Stich gelassen hat. Ich musste wirklich dadurch, weil so viel Groll sich angesammelt hatte in meiner Kindheit, das musste erstmal Worte und Gefühle konkret finden, bevor ich mich an die Großväter in einer anderen Weise wenden konnte oder zumindest Frieden mit denen schließen konnte. Da waren die Seminare mit Jakov Gold wert, weil es keinen anderen Ort gegeben hätte, wo ich die Großväter, die in den Krieg gezogen sind und nicht wiedergekommen sind, anklagen hätte können.
Hilde erfährt, dass ihre Großväter während des Kriegs an Einsätzen gegen französische Widerstandskämpfer beteiligt waren. Sie besucht die Orte in Frankreich. Mit Jakov fährt sie nach Auschwitz. Seine Gesellschaft tut ihr gut. Jakov schätzt ihre Neugierde und wie intensiv sie sich mit ihrer Familiengeschichte auseinandersetzt. Am meisten beeindruckt ihn aber, wie feinfühlig sie mit den anderen Teilnehmern im Seminar umgeht. Und dann geschieht etwas, das auch Hildes Berufsleben für immer verändern wird. 1994. Hilde arbeitet als Therapeutin und lebt mit ihrer Familie in Berlin. Da macht Jakob ihr ein Angebot. Er schlägt Hilde vor, mit ihm gemeinsam Psychodramagruppen in Deutschland zu leiten. Er will auch hier, im Land der Täter, die Kinder und Enkel von Opfern und Tätern zusammenbringen, den Dialog zwischen ihnen ermöglichen. Das gab es bisher nicht.
Ja, und mich hat es überrascht, diese Anfrage, und natürlich sehr gefreut. Sehr, sehr gefreut.
Hilde fühlt sich geehrt. Sie hat erlebt, wie befreiend die Psychodrama-Seminare mit Jakob für sie persönlich waren. Und jetzt kann sie anderen Menschen helfen. Ihnen Mut machen, sich mit ihrer Vergangenheit zu beschäftigen. Sie motivieren und ein Stück begleiten. Ist das nicht genau die Aufgabe, nach der sie sich immer gesehnt hat? An das erste Psychodrama-Seminar mit Jakob in Deutschland erinnert sie sich gut.
Es war ein junger Mann, der daran teilgenommen hat, der erzählt hat, mit wie viel Sprüche, Alltagssprüche im Alltagsleben, die mit Jüdischsein und Juden verbunden waren, er aufgewachsen ist. Hat dann erzählt und hat dann welche dann auf der Bühne gespielt. Zum Beispiel, wenn jemand gestolpert ist, dass dann gesagt wurde, oh, da liegt ein Jude begraben. Ohne eine andere Redewendung. Die haben so lange durchgehalten bis zur Vergasung. Das war gang und gäbe in der deutschen Sprache. Als erstes wurde das in unseren deutschsprachigen Seminaren deutlich und war natürlich ganz kontrovers, weil natürlich die jüdischen Teilnehmenden darauf reagiert haben und da erst sensibilisiert haben, was der Hintergrund von solchen Alltagssprüchen war. Das waren ganz, ganz wichtige Auseinandersetzungen und Prozesse.
Auch an viele andere Teilnehmer der Psychodramagruppen, die sie zusammen mit Jakob geleitet hat, erinnert sich Hilde. Ganz besonders an eine Frau.
Deren Vater wurde als Massenmörder quasi verurteilt, aber nicht vollstreckt. Das heißt, sie ist trotzdem mit ihm aufgewachsen und die Kinder haben mit einem Messer unterm Kissen geschlafen, weil sie sich ständig bedroht gefühlt haben. Natürlich wussten sie nicht, was los war, aber sie haben mitgekriegt, dass komische Gestalten in ihrem Zuhause ein- und ausgegangen sind, dass da Tanten und Onkeln genannt wurden, die natürlich, hat sie das dann erst später erfahren, die hohe SS-Leute waren und hat dann Szenen gespielt, wie die Kinder mit dem Messer unterm Kopfkissen geschlafen haben, weil sie sich ständig bedroht gefühlt haben.
Hilde und Jakob arbeiten ein Vierteljahrhundert lang zusammen in Deutschland, in anderen europäischen Ländern und in Israel. Vielen Teilnehmenden in ihren Seminaren fällt es schwer, nach Israel zu reisen, weil sie Schuldgefühle haben. In Israel leiten Hilde und Jakob auch Workshops, bei denen nicht nur jüdische, sondern auch arabische Israelis und Drusen mitmachen.
Ich habe mit Jakob Naor 25 Jahre ganz eng zusammengearbeitet. Ich habe mit sonst keinem so lange und so eng zusammengearbeitet. Wir waren eingespielt wie so ein Berufsehepaar, haben dann auch oft Witze drüber gemacht, auch andere, weil wir so vertraut miteinander waren.
Es gibt ein Foto von Hilde und Jakob. Sie umarmen sich und schauen direkt und neugierig in die Kamera. Hilde, die Enkelin zweier SS-Männer und Jakob, der Sohn von Holocaust-Überlebenden.
Jakob Naor ist für mich ein Mensch, der eine Vision hatte von Frieden. Von Frieden und zwar nicht als eine heile Welt ohne Konflikte, sondern eine Vision hatte, wie mit Konflikten, mit alten und neuen Konflikten umgegangen werden könnte oder sollte. Und zwar miteinander zu begegnen, sich gegenseitig zuzuhören, sich gegenseitig zu erzählen, was uns gerade bewegt, was uns wichtig ist, um dann den anderen zu vertrauen, zuzutrauen und auch eine gemeinsame Zukunft oder gemeinsame Schritte in Richtung Zukunft gehen zu können.
2019 stirbt Jakob. Für Hilde ist es ein Schock. Sie kann so schnell nicht nach Israel zum Begräbnis. In Berlin organisiert sie eine Trauerzeremonie. Und sie beschließt, Jakobs Arbeit fortzusetzen.
Seit Jakobs Tod fühle ich mich verantwortlich für die Weitergabe unseres Könnens, unseres Ansatzes, der Dialogbereitschaft und der Dialogfähigkeit weiterhin zu entwickeln, weil ich auch eine Friedensvision habe. Und das heißt, wenn wir miteinander uns nicht immer wieder neu rächen wollen, dann müssen wir ins Gespräch kommen. Und wir müssen auch Wege finden, wie wir miteinander ins Gespräch kommen, um nicht nur übers Wetter zu reden und im Hintergrund oder im Untergrund das Misstrauen weiterhin zu pflegen. Von daher fühle ich mich verantwortlich, diese Begegnungsarbeit wirklich weiterzuentwickeln.
Hilde ist heute 72 und lebt seit mehr als 50 Jahren in Berlin. 4 Kinder hat sie und 4 Enkelkinder. Am Wochenende verwöhnt sie ihre Enkel mit leckerem Apfelkuchen. In der Woche arbeitet sie immer noch in ihrer psychotherapeutischen Praxis und beschäftigt sich weiter mit kleinen und großen Friedensvisionen. Sie publiziert und nimmt an internationalen Fachkonferenzen teil. Jedes Jahr fährt sie mit einer Gruppe nach Auschwitz. Die therapeutische Vereinigung IAGP hat 2022 einen Jakob-Naor-Preis ins Leben gerufen. Hilde Gött ist eine der ersten, die mit diesem Preis geehrt wurde. Aus dem Mädchen, das keinen Boden unter den Füßen spürte, ist eine Europäerin geworden, die sich für ein friedliches Miteinander einsetzt. Den Anstoß dazu gab Jakob Naor, der Visionär und Friedensaktivist, der ihr Leben verändert hat.
Für mich persönlich war Jakob Naor ein Mann, der so lebensbejahend war, der schwerst traumatisiert war und trotzdem lebensbejahend und den Glauben an den Menschen nicht verloren hatte, den Glauben an die Welt noch nicht verloren hatte. Und da war er für mich ein Vorbild.
Das war Mein Mensch. Heute Hilde und die Vision vom Frieden. Autorin dieser Folge Julia Solovieva. Wenn ihr auch die anderen Geschichten von Mein Mensch hören wollt, diese und viele andere Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt uns super gerne weiter und abonniert unseren Kanal. Dann könnt ihr auch keine neue Folge verpassen. Ich bin Natalia Juselewitsch. Mein Mensch ist eine Produktion von SWR Kultur. Gibt es in eurem Leben vielleicht auch so einen Menschen, ohne den euer Leben ganz anders gelaufen wäre? Jemand, der euch mit seiner Lebenseinstellung inspiriert hat oder euch in einer schweren Zeit Mut und Kraft gegeben hat? Dann schreibt uns eine Mail an meinmensch@swr.de. Wir melden uns bei euch. In der nächsten Woche erzähle ich euch die Geschichte von dem Schriftsteller José Oliver. Seine Eltern kommen aus Spanien und arbeiten als Gastarbeiter in einer deutschen Fabrik. Obwohl José ein super Schüler ist, wäre er fast nicht aufs Gymnasium gekommen. Wenn da nicht diese eine Nachbarin gewesen wäre, die alles verändert hat. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp von mir. Immer bei den gleichen Punkten in Streit geraten, die eigenen Leistungen klein machen, eifersüchtig werden. Warum eigentlich? Der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Größen Bayern 2 Radio Wissen und das Wissen vom SWR gibt Antworten. In Wie wir ticken wird nicht gelabert. Der Podcast nimmt euch lebensnah und wissenschaftlich fundiert mit in die Welt der Psychologie. Konstruktiv und auf den Punkt. Wie kann ich durch Meditation entspannen? Warum ist es gesund, dankbar zu sein? Was zieht uns in die Ferne? Der Podcast erklärt, wie sich Intelligenz fördern lässt, wie wir Wut als produktive Kraft nutzen können und wann es in Ordnung sein kann, mit seinen Eltern zu brechen. Damit ihr besser versteht, wer euch aus dem Spiegel entgegenblickt. Den Link zu Wie wir ticken findet ihr in den Shownotes. Den Podcast hört ihr jeden Mittwoch exklusiv in der ARD-Audiothek.